Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast ist Waldemar Zeiler. Er ist Chief Energy Officer von Zweihorn Energy. Und er ist aber auch Founder und Chief Executive Unicorn von Einhorn Products. Einhorn Products kennt ihr wahrscheinlich. Ein alternativer Kondomanbieter hier aus Berlin hat für unglaublich viele Schlagzeilen gesorgt, also einen hohen Popularitätsgrad erreicht. Und Waldemar ist einer der beiden Gründer, ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgestiegen, um unter fast gleichem Namen im gleichen Gebäude ein komplett anderes Produkt auf den Markt zu bringen, nämlich ein Balkonkraftwerkanbieter. Und der ist gerade in einer Crowdfunding-Kampagne. Und wie das alles zusammenpasst und was die Hintergründe dabei sind und was vielleicht auch die Chancen und Herausforderungen sind, das alles haben wir besprochen in einem wirklich sehr kurzweiligen Talk. Jetzt, wie gesagt, mit Waldemar Zeiler, Chief Energy Officer von Zweihorn Energy und Founder und Chief Executive Unicorn von Einhorn Products. Viel Spaß dabei.
Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Interview.
Waldemar, grüß dich. Hi.
Hallöchen.
Freut mich sehr. Ich habe dich gerade vorher schon gefragt im Vorgespräch, ob dir langweilig geworden ist. Da hast du gesagt, ja, es war mir wieder Zeit zu gründen, ne?
Ja, total. Ich war ja lange abstinent mit der Gründung. Vor Einhorn habe ich ein paar Mal schon gegründet gehabt und dann war ich irgendwie 8-9 Jahre lang an einem Thema dran und jetzt hat es mir wirklich in den Fingern gejuckt. Also ich mag das und jetzt habe ich wieder gegründet.
Und sag mal, du warst an einem Thema dran. Das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die sich viele fragen. Wie genau sieht jetzt quasi dein Alltag aus? Gibt es da Einhorn noch oder ist jetzt alles Zweihorn?
Nee, in meinem Herzen bin ich Einhorn und Einhorn ist ja in der 4. Etage, mit Zweihorn sitzen wir in der 3. Etage. Wir gehen ständig hoch zum Kaffee holen, da ist auch die gute Kaffeemaschine und quatschen und meine Mitgründerin bei Zweihorn, Elisa, war ja auch von Anfang an bei Einhorn dabei und Theresa zum Beispiel, unsere wundervolle Art-Direktion, arbeitet sowohl bei Einhorn als auch bei uns, also es ist noch sehr, sehr verwoben und trotzdem ist es sozusagen rechtlich ein eigenständiges Gebilde in Verantwortung. Eigentum, genauso wie Einhorn, aber ich bin operativ hauptsächlich natürlich jetzt bei Zweihorn.
Genau, Elisa habe ich nämlich auch wahrgenommen in den Videos, die ich gesehen habe, die können wir auch gerne mal verlinken. Du hast dich ja so ein bisschen als wandelndes Aphrodisiakum positioniert. Ne?
Ja, es freut mich, dass das so gewirkt hat bei dir.
Ja, es ist schon spannend, muss ich sagen. Also die Brücke zu Einhorn ist auf jeden Fall da. Du stehst da auch mit irgendwelchen, was war das, Massagegeräten auf dem Balkon, dreiviertel nackt, würde ich sagen. Ne? Können wir gerne verlinken, ist ziemlich abgefahren. Elisa ist dabei demnach, ja, das heißt, du hast einen Teil des Teams mitgenommen, aber ihr seid räumliche Trennung, aber ihr seid verbunden, sagst du.
Genau. Und Elisa, also ich habe mit Elisa gegründet, wie gesagt, die war auch schon von Anfang an bei Einhorn dabei, war dort Head of Sustainability. Und ich habe noch Kian, das ist ein sehr alter Freund von mir aus dem Studium, der schon das zweite Mal mit mir gegründet hat. Wir haben nämlich schon im Studium haben wir schon das erste Mal gegründet miteinander. Und jetzt war es mal wieder Zeit und das ist, ja.
Ja. That's it. Und sag mal, hol dann vielleicht die Hörerinnen und Hörer mal ab, die es noch nicht mitbekommen haben, was ihr da genau macht. Und vielleicht auch die Brücke trotzdem nochmal zu Einhorn, weil für mich sind das deswegen auch, ich wusste nicht, dass es wirklich zwei getrennte Unternehmen sind. Für mich liegt es dann doch relativ weit auseinander. Vielleicht auch wenn im Kern, du hast ja gerade gesagt, Verantwortungseigentum und sowas, wenn da vielleicht dann trotzdem Parallelen herrschen, ne?
Ja. Also wie kam es zu Zweihorn? Natürlich meine persönlichen Beweggründe, wie gesagt, waren, ich muss mal wieder was ganz Neues machen. Das ist einfach das, was ich am allerliebsten mache. Und gleichzeitig war auch der Wunsch dazu da, irgendwie in den ganz großen Herausforderungen, die wir auf der Welt haben, etwas zu machen. Mit den Sachen, die wir auch bei Einhorn gelernt haben. Also wir haben da schon ganz viel Quatsch gemacht und viel gelernt. Und da kam eben die Klimakrise, die uns auch schon seit sehr, sehr langem beschäftigt, auch bei Einhorn. Und haben gedacht, Mensch, da wäre es doch geil, da was zu machen. Und vor allem geht es uns immer darum, wie können wir ganz viele Menschen wirksam fühlen lassen. Weil ich glaube, nur so geht das wirklich. Also irgendwas von oben herunter diktieren, finde ich sehr, sehr schwierig. Und dann kam zufälligerweise eben ein Kumpel von mir hatte einfach ein Balkonkraftwerk auf seinem Van und dann zu Hause eben angeschlossen und einfach in die Steckdose gesteckt. Und es war für mich so ein magischer Moment, dass ich sagte, halt, was machst du da? Man darf doch nicht einfach was in die Steckdose machen, da kommt doch nur was raus. Und er so, Alter, hast du keine Ahnung von Physik? Natürlich geht da auch was rein. Und ich so, ja, und das geht doch nicht. Und ist das nicht verboten? Und musst du nicht einen Elektriker haben? Und musst du nicht, sind da nicht extra Hürden? Und du musst ein Gewerbe anmelden? Und er so, nee, alles relativ easy. Kannst du hier reinstecken? Und ich so, hä? Warum sind da nicht alle schon Teil der Energiewende? Weil du gehst ja durch Berlin oder andere Großstädte, da hängen ja diese Dinge überhaupt nicht an den Balkonen. Und da habe ich gedacht, ach, das könnte ein Thema sein, wo wir mit der Art und Weise der Enttabuisierung von Einhorn vielleicht so ein richtig schnödes, nerdy Thema vielleicht auf so ein anderes Level heben können und damit ganz andere Zielgruppen erreichen. Deswegen ist es ja auch Rosé. Und das Ding heißt auch nicht irgendwie Hightech 300, 4000 irgendwas, sondern es ist ein Sommelier. Es klingt wie eine Flasche Wein und so wollen wir das auch darstellen. Also wirklich, dass wir es viel lifestyleiger machen und damit den Zugang zu diesem komischen, versperrten Gerät, das bisher eigentlich nur Nerds über 50 sich geholt haben und die irgendwie gerne gebastelt haben. Also wie gesagt, wir sind dabei, wir sind mittendrin, die Kampagne läuft ja noch und es gibt viel zu tun an Aufklärung, das kann ich dir schon mal sagen.
Ich glaube, eines der Videos war auch untertitelt mit einem Balkonkraftwerk so aufregend wie eine Flasche französischer Wein. Ne? Also das ist ja auch ganz interessant, muss ich sagen. Ja. Aber sag mal jetzt vielleicht an dem Beispiel gerade, VCs oder auch wahrscheinlich Business Angels suchen ja immer nach Gründern, die so unfaire Insights mitbringen. Du hast jetzt auch oft gegründet, du kennst es wahrscheinlich. Ne? Jetzt gerade, sagen wir, deine Begegnung mit der Steckdose klingt eher nach dem Gegenteil.
Jetzt musst du mir erklären, ich bin ja schon lange aus dem VC-Game raus, musst du mir erklären, was die unfairen Nachteile sind.
Nee, nicht Nachteile, Insights. Ne? Also, dass du halt irgendwie sagst, ein Gründer, keine Ahnung, der zum Beispiel 5 Jahre lang bei irgendeinem Architekturbüro war, der baut dann irgendwie eine Software für Architekten, weil er halt irgendwie die Insights, den Bedarf eines Architekten kennt. Ne? Und jetzt bei dir hat man jetzt nicht das Gefühl, als hättest du unfaire Wissensvorsprünge beim Thema Balkonkraftwerke.
Nee, das stimmt. Ich hab eher mal eine Statistik gelesen, dass die meisten Erfinder tatsächlich von Menschen kommen, die nicht aus der Industrie stammen.
Wahrscheinlich auch richtig,
also
ja.
Das ist, also ich glaube eher dieses eben nicht so techy-Denken, kannst du andere Zielgruppen irgendwie erreichen. Das haben wir bei den Kondomen auch gemerkt und bei den Menstruationsprodukten. Und keine Ahnung, ob es funktioniert. Also noch ist die Kampagne nicht über den Berg, noch lange nicht. Aber mir geht es eher darum, wie kann man Sachen erklären. Ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil. Ich versuche immer Sendungen mit der Maus anzuwenden und sagen, okay, wenn ein Produkt sich noch nicht durchgesetzt hat, dann musst du es zumindest mal versuchen, so einfach zu erklären wie in der Sendung mit der Maus. Und da klärt sich oftmals sehr viel, weil viele Menschen eben zum Beispiel nicht wissen, dass man ein Balkonkraftwerk einfach in die Steckdose steckt oder wie einfach das ist und was das eigentlich bedeutet, so ein Kilowatt. Wir haben ja gar keinen Zugang dazu. Wir verbrauchen alle Strom und immer mehr und sehen die Stromrechnung am Ende des Tages. Aber dass so ein Balkonkraftwerk 15% deiner Stromrechnung reduziert, dein Stromzähler langsamer läuft und du automatisch irgendwie CO2 sparst. Und wenn 3 Millionen Menschen mitmachen, können wir sogar ein Kohlekraftwerk ersetzen. Alter, das musst du erstmal erklären. Und das versuchen wir mit der Kampagne.
Ich habe den Doppelgänger-Podcast gehört, die waren so ein bisschen kritisch, glaube ich, oder reserviert, würde ich mal sagen, weil sie gesagt haben, die Kampagne ist nicht so, hat nicht so gezündet, wie sie sich das vorgestellt haben, weil ihr ja eigentlich so eine riesen Fanbase mitbringt. Zeitgleich habe ich aber auch gedacht, irgendwie, ihr wart jetzt noch nicht so richtig laut, war mein Eindruck. Vielleicht kannst du mal so durch die Kampagne durchführen. Wie macht man so eine Kampagne und hat die so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, oder geht das jetzt gerade langsam los? Ich hatte geguckt, glaube ich, 260 Unterstützer habt ihr gerade. Ihr braucht nur eine ganze Reihe mehr, ne?
Genau, also das ist dieses Crowdfunding-Zeugs. Also ich bin ja süchtig danach und gleichzeitig frustriert mich das bis zum Get-No. Und es ist immer anders, als man denkt. Also das ist ja nicht die erste Crowdfunding-Kampagne, die ich mache. Einhorn-Kondome sind ja so gestartet. Wir haben ja auch das Olympiastadion gemietet.
War traurig, ja. Ja.
Also. Ja, aber es war eine erfolgreiche Kampagne mit über 2 Millionen und ausverkauftem Stadion mit 70.000 Menschen.
Ich wäre auch da gewesen.
Es hat dann nicht stattgefunden.
Ja, genau, ja.
Ah, geil.
Ja. Das ganze Team wäre da gewesen bei uns, ja.
Ja, ja, das wäre crazy. Und da waren ja auch, also da hatten wir brauchten ja 1,8 Millionen und zwei Tage vor Ende der Kampagne, 22. Dezember, hatten wir nur 1 Million statt 1,8. Und dann in zwei Tagen ist das Ding total, deswegen, ich habe keine Ahnung, ich hätte mir auch gewünscht, dass diese Kampagne jetzt zu Beginn krasser startet, damit ich ein bisschen ruhiger schlafen kann gegen Ende Kampagne. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist, einerseits ist das Thema schon irgendwie heiß. Also alle diskutieren ja irgendwie über Energiewende und so langsam kommt es. Wenn die Sonne jetzt rauskommt, ist das Thema natürlich auch akuter. Aber es ist für meine Verhältnisse auch noch ein bisschen zu wenig aufgegriffen worden dafür, wie cool es gerade ist. Aber wir leben ja in Zeiten, die sind auch nicht mehr normal. Also das ist mit all diesen multiplen Krisen, die wir gerade haben, weißt du einfach überhaupt nicht, was passiert. Und wir haben einfach gesagt, hey, wir müssen so ein knaller Video machen. Da muss wirklich die Message drauf fließen. Einerseits irgendwie die Leichtigkeit und Humor in so ein Thema, was das normalerweise nicht hat, um andere Zielgruppen zu erreichen. Und dann schauen wir sozusagen und eine krasse Vision, Kohlekraftwerk ersetzen. Wir haben keine VCs und wir laden alle zu dieser Party ein. Ob sie dann kommen oder nicht, weiß man nie beim Crowdfunding. Und trotzdem, ich meine, das ist ja, wir haben über 100.000 jetzt schon eingenommen. Das ist schon, also wir haben uns das Ziel ja auch sehr hoch gesteckt. Wir haben gesagt 2,5 Millionen, 5.000 Balkonkraftwerke. Hätte man auch einfach haben können, glaube ich. Aber uns ist halt wichtig, dass das wirklich finanzierbar ist, auch für uns als Unternehmen, weil wie gesagt, wir wollen keine Investoren da drin, wir sind in Verantwortungseigentum und wir wollen, dass die Leute mitmachen. Und wenn die sagen, hey, wir haben keinen Bock, dann ist das auch so. Dann ist das halt so.
Trotzdem, wenn du es mal mit der Olympia-Kampagne nochmal vergleichst, mit der Olympiastadion-Kampagne, war damals das Thema heißer irgendwie? Weil eigentlich, oder vielleicht ist es heute so, dass Leute schon so ein bisschen genervt sind von dem Thema Energiekrise, Energiewende, dass man das irgendwie schon zu oft gehört hat. Oder, also weil ich bin tatsächlich auch verwundert, dass es jetzt nicht schneller durch die Decke gegangen ist. Ne? Damals hatte die aber auch sehr viele Testimonials an Bord, ne?
Ja, und damals, also damals war ja sagen auch sehr viel Medienhype darum, der jetzt nicht gerade positiv war. Und das war natürlich was anderes, war ein Non-Profit. Ding. Es ging da nicht um Einhorn. Es ging um Demokratiefestival. Und dann haben sich eben Unternehmer in ein politisches Umfeld gewagt. Und das war sozusagen allein schon ein großes Thema, über das man berichtet, was machen die da? Und das ist ja ein klassisches jetzt Thema, da wird ein Produkt verkauft und es ist ein Crowdfunding. Das heißt, das ist thematisch komplett unterschiedlich. Ja, das sind wirklich auch andere Zeiten. Also das Bewusstsein für Klima. Ich habe letztens von einer guten Freundin von mir gehört, dass gerade Deutschland total hinterherhinkt, sozusagen gerade, was das Bewusstsein bei den BürgerInnen ist für Klima. Weil alle Themen gerade viel weiter oben stehen, die ganzen Konflikte, die wir haben und Unsicherheit und Angst, Inflation. Und Klima ist jetzt gerade nicht top of the pops. Also es ist nicht ganz einfach mit dem Thema. Aber deswegen versuchen wir eben immer mit einer Leichtigkeit ranzukommen. Also nicht mit erhobener Zeigefinger und du musst jetzt, sondern so, hey, das Produkt ist wirklich ein No-Brainer-Produkt. Du sparst wirklich Geld, das amortisiert sich nach 5-6 Jahren. Du kannst es mitnehmen bei deinem Umzug. Es macht einfach total Sinn. Selbst wenn du sagst, ich habe nichts mit Klima am Hut, ich will einfach nur fucking Strom sparen, dann kannst du das damit machen. Und du kriegst in Berlin und in vielen anderen Städten kriegst du sogar Förderungen. In Berlin 500 Euro, also quasi geschenkt. Ich verstehe es auch nicht ganz. Also, aber vielleicht sprechen wir uns in 4 Wochen wieder. Dann mal gucken, wo wir dann stehen. Wie gesagt, Crowdfunding ist einfach sehr verrückt und das kann man nicht planen. Also viele fragen mich ja, wie macht ihr das dann und wie gehst du da so vor und so. Boah, mach wirklich eine geile Message, achte wirklich auf das Bildmaterial und dass es da was gibt zum Teilen, aber garantieren kannst du natürlich nicht, dass da Leute drauf aufspringen.
Ihr sprecht ja auch von der Zweihorn Energy Energiewende Dance Party, das finde ich auch sehr griffig. Nimm uns doch mal vielleicht auf diesen Dancefloor nochmal mit und sag mal, wir tun jetzt mal so, als wird die Kampagne erfolgreich. Was wird das für ein Unternehmen, was da entsteht?
Boah, das wird crazy. Also das wird ein Unternehmen sein, das auf jeden Fall das Kohlekraftwerk in den nächsten Jahren ersetzt. Aber darum geht es eigentlich nicht wirklich, sondern wenn 3 Millionen Menschen in Deutschland das Gefühl haben, wirksam zu sein, am eigenen Leib, an ihrem eigenen Balkon zu spüren, hey, ich mache einen Unterschied. Das ist wie irgendwie, keine Ahnung, wenn du Tomaten anbaust auf deinem Balkon, dann kriegst du einen Bezug wieder zum Essen und zur Landwirtschaft. Und so ist das zum Strom und Energie, was irgendwie so virtuell ist. Aber wenn du deine App hast, ich habe meine App und ich habe so einen Prototyp bei mir natürlich hängen. Ich hänge da die ganze Zeit dran. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht schon Jahre zuvor da hängen hatte, weil ich produziere einfach Strom. Der wird eingespeist und mein Kühlschrank zieht sich das, mein Wi-Fi-Router. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dass ein paar Standby-Geräte an sind, weil die ziehen sich das aus dem Strom. Und ich vergesse das, diese Panels, und weiß aber trotzdem die ganze Zeit, hey, da, die Sonne arbeitet für mich. Ne? Das kennen wir sonst nur beim Geld. Geld soll arbeiten. Nee, Sonne soll auch arbeiten. Und damit geht das. Und das ist wirklich Weltraumtechnologie. Die hat die NASA 1958 schon benutzt. Und jetzt steht diese Technologie für relativ wenig Geld uns allen zur Verfügung. Also es ist, ich bin sehr fasziniert von diesem Produkt.
Ja, ihr sprecht ja auch von kostenloser Weltraumenergie. Ne? Finde ich auch sehr griffig. Also man merkt schon, dass, sag mal, Vokabular habt ihr im Griff eigentlich, ne?
Ja, das ist, diesmal haben wir tatsächlich auch mit Freunden zusammengearbeitet, auch mit anderen zusammengearbeitet. Da möchte ich auch ganz super hervorheben, Core Berlin, Luca und Kerstin, die sind einfach gigantisch und die haben uns auch geholfen bei der Kampagne und bei dem ganzen Wording und natürlich viel Einhorn-Flavor, aber diesmal haben wir uns auch ein bisschen geöffnet und haben noch ein paar andere eingeladen. Das Video ist zum Beispiel mit 27 km gedreht worden, die haben zum Beispiel auch diese Prime-Doku mit Joko gedreht, also die waren da auch super unterwegs.
Gibt es bei so einer Crowdfunding-Kampagne auch Fehler, die man machen kann?
Unzählige. Also ja, okay. Ja, und du kannst es auch nicht, also du kannst es auch nicht wirklich planen. Also den größten Fehler, den die meisten machen bei Crowdfunding-Kampagnen ist, sie sind einfach mega boring. Das ist dieses Prinzip irgendwie, sobald irgendwo eine Kamera angeht, sind 99% der Leute, werden richtig stocksteif und glauben, sie müssen mega konservativ sein, damit sie seriös rüberkommen. Und dann passiert genau das Gegenteil. Keiner kann connecten und die meisten Crowdfunding-Kampagnen sind sehr boring und deswegen sind viele Kampagnen auch überhaupt nicht erfolgreich. Aber die Kampagnen, wo man einfach spürt, so wow, da ist einfach wirklich der Gründer oder die Gründerin mit Leib und Seele dabei und zeigt was von sich, wie zum Beispiel Humor. Das müssen nicht alle Kampagnen lustig sein. Man hat ja irgendwie andere Themen, die man hat. Aber zum Beispiel eine dieser Kampagnen, wenn du dich erinnerst, ist dieses Dollar Shave Club. Und das war einfach hilarious. Das war so geil und es war einfach lustig. Und das war der Humor des Gründers, kam da total rüber. Und dann kann das funktionieren. Also ich würde allen raten, wenn Crowdfunding, dann wirklich seid ihr selbst. Versucht so viel wie möglich von euch zu zeigen. Und was auch immer dafür tun müsst. Also vielleicht müssen manche Drogen konsumieren oder Alkohol trinken, whatever. Aber versucht ihr selbst zu sein und werdet nicht zu seriös, nur weil die Kamera angeht. Weil Seriosität oder Fake-Seriosität haben wir genug auf der Welt.
Und ihr macht das bei Start Next. Das war, glaube ich, auch damals beim Olympiastadion euer Partner, ne?
Genau.
Kann man da Fehler machen bei der Auswahl des Partners?
Also ich glaube, man sollte sich schon einen Partner aussuchen, der für das jeweilige Land und die Region Sinn macht. Also hätten wir jetzt eine internationale Kampagne gemacht mit anderen Märkten außer deutschsprachigen Raum, dann wäre Startnext nicht der richtige Partner gewesen. Aber weil das eben deutschsprachig war und weil ich die Startnext-Leute natürlich von unzähligen Kampagnen kenne und weiß, wie viel da schiefgehen kann, vor allem wenn du dann irgendwie super viel Traffic hast. Also manchmal hast du einen Fernsehauftritt oder bei Olympia hatten wir auf einmal dann irgendjemand postet was und dann musst du halt sehr schnell Zugriff haben und mit den Leuten reden, dass die eben dann über Load Balancing oder was auch immer sicherstellen, dass dieser Traffic, der dann auf die Plattform kommt, auch überhaupt ankommen kann. Und ich mag es einfach immer, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wenn ich die kenne. Also anonyme Plattformen finde ich sehr schwierig. Und Denise, einer der Gründer von Startnext, kenne ich halt wirklich schon ewig lang. Und das macht einfach Spaß, weil dann weißt du, die freuen sich auch auf die Kampagne. Wir haben direkten Draht und man kann auch neue Sachen umsetzen. Zum Beispiel haben die extra für uns eine Ratenzahlung etabliert, die es vorher nicht gab bei Startnext. Weil wir haben gesagt, okay, das Produkt ist ziemlich teuer. So ein teures Produkt, glaube ich, gab es noch nie auf Startnext. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir da Ratenzahlungen anbieten. Und dann haben die es speziell für uns und jetzt natürlich auch für andere, haben die das eben etabliert. Und das ist cool. Das ist eine kleine Innovation im Crowdfunding. Das geht halt nur mit guten Partnern.
Und wenn man so deinen Lebenslauf sich anguckt, man glaubt ja gar nicht, dass du mal, das war sogar Rocket-Zeiten, glaube ich, ne? Bei Rocket Internet warst du mal, ne?
Genau, ja. Also hab mit denen ein Startup gemacht, genau.
Ja, genau, ne? Also das heißt, du hast wirklich so ganz tief drin in der Startup-Szene, so richtig in der kapitalistischen Ecke unterwegs gewesen, jetzt eigentlich in der Verantwortungseigentumsecke. Kannst du das mal gegenüberstellen? Kannst du mal sagen, also was sind die Vor- und Nachteile von Verantwortungseigentum?
Boah,
Na, du bist ja Überzeugungstäter, ne? Ja. Ich gehe mal davon aus, das ist ja ein bewusster Schritt, eine bewusste Entscheidung gewesen, ne?
Total. Also ich habe jetzt keine Liste irgendwie. Ich glaube, ich habe auch welche auf LinkedIn mal geschrieben oder so. Aber was so spontan kommt, ist die Emotion. Und diese Abhängigkeit von Investoren, die hat mich immer fertig gemacht. Also du warst da eigentlich nur eine Hired Gun. Und die meisten GründerInnen, auch wenn es nach außen hin so in den Medien so scheint, so wow, der hat das Ruder irgendwie so in der Hand. No, it's not. Also es haben einfach deine Investoren, haben dich in der Hand. Und wenn sie keinen Bock auf dich haben, können sie dich auch ersetzen. Passiert oft genug. Und du bist ständig im Game. Also wenn du mit Investoren hast, ich bin nicht per se gegen Investoren, also ich würde selbst nicht machen und suche mir Geschäftsfelder auf, wo das nicht notwendig ist. Bei manchen Sachen musst du es natürlich machen, weil die Summen zu extrem sind für Entwicklung und Co. Aber für mich war einfach so, wenn du Investoren an Bord hast, dann ist ein Gründer mindestens 40-50% damit beschäftigt. Und das war für mich irgendwie kein guter Einsatz meiner Zeit. Und ja, das ist einfach ein schwieriges, weil deren Geschäft von Investoren ist halt aus einem Euro 10 Euro zu machen. Und du bist ein Pflänzchen von ganz vielen. Und das kollidiert irgendwann, glaube ich, mit meinen Idealen und mit meinen Wertvorstellungen. Und vor allem der Druck, so schnell zu wachsen, wenn es vielleicht irgendwann mal gar nicht passt. Also, weil da gibt es keine andere, da gibt es nur den Fast Track. Wenn du Investoren hast, dann ist Autobahn. Und manche Produkte sind einfach noch nicht ready für eine Autobahn. Und manche Zielgruppen, Kundengruppen sind noch gar nicht entwickelt dafür, aber es ist halt dann trotzdem Autobahn, deswegen fahren da auch viele gegen die Wand. Und das ist einfach, für mich ist das nichts. Und außerdem finde ich es sehr schwierig, Unternehmen ist für mich ja sowas Hochorganisches. Unternehmen sind ja Leben. Da sind Mitarbeiter, die arbeiten, die haben Familien, Zulieferer. Das ist ein hochkomplexes Beziehungsgeflecht und es ist für mich das Schönste überhaupt, so eine Organisation, die lebt und thrived und dann kann einfach ein Unternehmer kann einfach sagen, nö, und jetzt verkaufe ich das wie einen Kartoffelsack. Das ist für mich, das kann ich nicht begreifen, das ist total schwierig, also deswegen bin ich FamilienunternehmerInnen viel näher als diesem klassischen so, hey, ich ziehe das auf, du warst ja nicht alleine. Irgendein erfolgreiches Startup ist ja durch die Mitarbeitenden so groß geworden. Aber die haben keinerlei Mitspracherecht, sondern das Ding wird vertickt und der Investor hat wahrscheinlich einen viel zu hohen Preis gezahlt und muss den wieder reinholen und fängt an, das Unternehmen langsam auszupressen. Zigmal erlebt. Darauf habe ich persönlich nicht so Bock.
Ich will jetzt keine Lanze brechen für VCs, ne, um Gottes Willen, aber wenn man dir zuhört, du willst ja eigentlich auch Autobahn und Blinker links, ne, mit dem, was ihr da machen wollt. Ihr wollt ja Impact hinterher und Wirksamkeit, hast du es, glaube ich, genannt, ja. Oder Wirkung erzielen. Ist denn nicht manchmal so ein externer Blick, gerade von Experten, die sich vielleicht mit Zahlen beschäftigen, auch nochmal wichtig? Also jetzt, ihr wollt ja ein Unternehmen aufbauen, was dann auch funktioniert hinterher, ne? Also braucht man nicht dann, also haben nicht VCs dann vielleicht auch nochmal eine andere Aufgabe, als nur Geld zur Verfügung zu stellen?
Also ich glaube, wenn man den Real Talk machen würde mit GründerInnen und sagt, so, was ist denn der Mehrwert von VCs? Einerseits, was VCs selber sagen, was deren Mehrwert ist, um die Bewertung nach unten zu treiben. Oder GründerInnen, und ich habe noch nicht so viele GründerInnen erlebt, die sagen so, boah, mega, das hat mir richtig was gebracht, die Kohle von dem oder dem zu bekommen. Also ich weiß nicht. Und den Blick von außen, den bekommst du eher von Mitgründerinnen, die kriegst du oder von Wettbewerbern oder von dem Umfeld. Also dafür brauchst du VCs nicht. Aber vielleicht bin ich da auch zu voreingenommen und zu lange aus der Branche draußen. Vielleicht haben sich VCs ja komplett verändert. Aber also aus meiner Erfahrung damals war das nicht so. Das war eher schwierig und teilweise haben VCs sich das Unternehmen eher behindert, weil es ist ja so, das ist ja nicht nur ein VC, dann kommen unterschiedliche Interessen, deren Fund läuft zu unterschiedlichen Zeiten aus, dann streiten die sich untereinander, also da kann jeder Gründer, der schon mehrere Investitionsrunden gemacht hat, wird hinter vorgehaltener Hand, wie gesagt, nach außen nicht, weil man ist ja abhängig, die meisten sind ja noch abhängig, das heißt, die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Da ich diese Hand nicht habe, kann ich auch offen drüber reden. Aber es ist schon, also würde ich sehr stark bezweifeln, dass VCs so einen krassen Mehrwert liefern. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch zu lange raus.
Nee, finde ich ja super spannend. Wie gesagt, soll auch überhaupt keine Werbesendung für VCs sein hier an der Stelle, sondern vielleicht fast eher, kann man mal überlegen, ob man mal irgendwann so ein Streitgespräch macht, ne? Pro und Contra VC ist ja wahrscheinlich tatsächlich eine Sache, die man nochmal analysieren kann, vielleicht sogar, ne?
Ja, also ich glaube, wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld und Investitionen. Damit, wir können anders die Krisen, die Herausforderungen auf der Welt nicht lösen. Nur die Frage ist natürlich, wer stellt die Kohle bereit? Und da gibt es unterschiedliche Modelle, wie das geschehen kann. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Mariana Mazzucato. Und die schlägt unterschiedliche ökonomische Modelle vor, wo sozusagen auch viel mehr BürgerInnen beteiligt sind an dem, was nachher erwirtschaftet wird. Und ich glaube, der Staat muss viel stärker rein in Investitionen und im Zweifel die BürgerInnen viel mehr beteiligen daran. Und da brauchst du auf jeden Fall im Investitionsfeld brauchst du noch eine Menge Innovation.
Und ist aber in der Welt Platz für sagen wir, beide Richtungen? Oder also können diese Richtungen auch koexistieren? Oder müsste eigentlich perspektivisch, wenn man dir so zuhört, müsste dann irgendwann eigentlich euer Grundgedanke eigentlich den VC-Markt zum Beispiel ablösen? Dass man sagt, man involviert eigentlich mehr die Gesellschaft, ne? So klingt das ja eigentlich.
Du, ich sag immer, solange ihr im Donut operiert, ich weiß nicht, ob dir der Donut von Donut Economy von Kate Raworth Begriff ist. Solange die im Donut machen, können sie machen, was sie wollen. Also solange du praktisch nicht den Planeten schadest und solange du nicht die SDGs angreifst, kannst du machen, was du willst. Das Problem ist, dass die meisten VC-Modelle eben nicht im Donut liegen. Die meisten Wirtschaftszweige liegen halt nicht, operieren nicht im Donut, sondern verletzen entweder den Planeten oder fucken Menschen ab. Und von dem her, Wachstum ist voll okay, auch was VCs tun, wenn sie es im Donut machen würden. Und das passiert halt häufig nicht. Und das ist dann schlimm, weil wir haben nur einen Planeten. Und wenn wir uns alle bekriegen, weil die Unterschiede zwischen Arm und Reich krass auseinandergehen, haben wir auch keinen Spaß auf der Welt. Also irgendwas müssen wir tun. Deswegen weiß nicht, ob sie nebeneinander bestehen können. Aber gerade ist das ja nicht die Frage, sondern gerade gibt es eigentlich nur dieses Modell und so ein paar verrückte Einhörner und Zweihörner wie uns.
Also du hast ja auch so ein wundervolles Buch geschrieben, Unfuck the Economy hieß das, glaube ich, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Mhm. Wie war eigentlich da so dein Resümee hinterher? Also war das sinnvoll, ein Buch zu schreiben? Ich meine, Bücher gibt es ja auch viele.
Total. Also ich war total überrascht, wie viele Leute erstens das lesen, wie viele unterschiedliche Zielgruppen das lesen. Es gibt halt manche Leute, die lesen nur Bücher. Die erreiche ich nicht über Vorträge, über Insta, über LinkedIn. Die habe ich aber über Bücher erreicht, natürlich auch eine ältere Zielgruppe. Und das ist unfassbar. Ich meine, wenn man das Buch durchliest, keine Ahnung, ich lese ein Buch vielleicht irgendwie 8 Stunden oder sowas, 6 bis 10 Stunden, je nach Dicke. Das ist schon eine andere Tiefe als ein Vortrag von einer halben Stunde oder ein LinkedIn-Post oder sowas. Und da beschäftigt sich jemand ganz, ganz anders mit einem Buch. Das kennst du ja selber. Wenn du ein Buch liest, bist du auf einmal der Autorin, dem Autor ganz anders nahe. Und du hast dir, das ist so eine krasse Beziehung, die man dann eingeht, weil man jemand unter so einem Thema so viel Zeit widmet. Also es war eine echt tolle Erfahrung und immer noch kriege ich irgendwie Zusendung. Oh, ich habe dein Buch gelesen, das ist inzwischen jetzt auch schon knapp 4 Jahre alt. Das ist schon krass. Also da war ich sehr überrascht davon und hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Aufwand.
Genau, 4 Jahre wollte ich nämlich fragen. Gibt's Pläne für ein weiteres Buch bei dir?
Direkte Pläne jetzt nicht. Nee. Also ich habe schon Spaß. Ich glaube schon nicht, dass ich in meinem Leben auf jeden Fall noch irgendwie 1-2 Bücher schreiben werde. Aber das muss dann wirklich von mir auskommen. Und ich muss das fühlen und es muss gerade mit dem einhergehen, was ich gerade vorhab. Aber jetzt gerade steht es nicht an, aber kann alles kommen.
Sind wir ein bisschen abgeschweift. Ich wollte dich ja eigentlich nochmal fragen auf quasi die, nennen wir es immer Marktbegleiter, die dann eben VC-gefundet sind, sowas wie NPAL zum Beispiel oder 1,5 Grad und so weiter. Wie guckst du auf die?
Also generell bin ich natürlich froh um alle, die irgendwie in der Energiewende mitmachen und wenn mehr Solarpaneele irgendwo landen, auf Dächern, Äckern, Balkonen, umso besser. Also ich glaube, das brauchen wir alles. Und wie man es dann macht, wie gesagt, ich bin kein Fan von Venture Capital. Das hat eben eine eigene, sind eigene Spielregeln, die da gelten. Ich hätte keine Lust, unter diesen Spielregeln zu spielen. Aber ja, let's do it. Wie gesagt, jedes Panel da draußen, was hängt, ist besser, als wenn es nicht hängt. Deswegen good luck. Und wir sind ja keine Wettbewerber für ihn. Ich bin auch mit beiden in Kontakt und das ist fein. Solange wir uns alle unterstützen, ist fein. Das scheint ja in der Branche nicht ganz so gegeben zu sein. Aber ich glaube, wir sind so außerhalb des normalen Energiesektors, dass, glaube ich, wir für alle vertretbar sind, hoffe ich zumindest.
Was ganz spannend ist, finde ich, ne, wenn man, es kam gerade von D-Room und Motive Ventures kam gerade eine Studie raus und da hat man gesehen, dass in Europa, ganz anders als in den USA, der Bereich Energie zumindest auf Platz 1 liegt bei den Investments. Ne? Also von daher eigentlich zumindest vielleicht auch hoffnungsvoll nochmal für eure Kampagne. Das Thema ist auf jeden Fall heiß.
Ja, yeah, das ist Investment, das glaube ich sofort. Also es ist, spielt für uns jetzt nicht so eine große Rolle, weil wir ohne Investment agieren. Aber je mehr Leute natürlich über das Thema reden, und Geld bedeutet natürlich auch, dass die Companies dann entsprechend Kampagnen machen und so weiter und in der Öffentlichkeit das Thema positionieren. Deswegen ist das wohl ganz gut.
Nee, ich meine auch Investments dahingehend, Investoren sind ja eben auch marktgetrieben. Ne? Das heißt, der Markt, die würden ja nicht in Bereiche investieren, wo sie glauben, dass der Markt vorbei ist. Deswegen, das ist vielleicht für euch nochmal dann doch zumindest ein positives Signal. Nehmen wir es vielleicht nochmal kurz zum Abschluss als Brücke nochmal zu eurer Kampagne. Also sag doch nochmal ganz kurz, für wen macht das alles Sinn? Man braucht du brauchst eine eigene Wohnung, ne? Balkon, damit geht's los.
Genau, also unser Produkt ist wirklich für den Balkon in der Stadt entwickelt hauptsächlich, weil die aktuellen Balkonkraftwerke, man hat ja so Angebote irgendwie im Baumarkt, sagt 150 Euro Balkonkraftwerk, warum ist euer so teuer? Das ist zum Beispiel etwas, was wir oft kriegen. Mhm. Und diese Balkonkraftwerke, die man für 150 Euro irgendwo sieht im Baumarkt, die sind eigentlich entwickelt worden fürs Dach oder den Acker. Das heißt, die wiegen 22 Kilo, die sind 1,70 Meter lang, die werden mit der Spedition vor die Bordsteinkante dir geliefert und du musst das Ding irgendwie mit zwei Leuten auf deinen Balkon bekommen und du kannst auch nicht alleine anschließen, dafür ist es zu schwer. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen Leichtmodule, aber gleichzeitig haben wir eine gewisse Stabilität durch einen Alurahmen und du hast praktisch solche Ständer, das ist auch der Unterschied zu anderen Leichtmodulen, die bis zu 30% mehr Leistung bringen, weil du sie mehr anwinkeln kannst zur Sonne. Und das Paket, wie gesagt, so ein Panel bei uns wiegt 4 Kilo, du kannst es alleine anbauen und einfach den Stecker einstecken, die App installieren und du siehst, wie du Strom erntest, sofort. Und bis zu 15% der Stromrechnung kannst du damit sparen und 5 bis 6 Jahren ist das amortisiert und danach kannst du es bei jedem Umzug einfach easy peasy abmachen, mitnehmen und das Produkt hat 15 Jahre Produktgarantie. Also es ist wirklich ein No-Brainer-Produkt und gesagt, selbst wenn das Produkt für euch nichts ist, kauft euch einfach ein Balkonkraftwerk, was auch immer. Hauptsache, wir kriegen diese Vision zusammen und können ein Kohlekraftwerk zusammen ersetzen mit 3 Millionen Menschen. Und darum geht es uns hauptsächlich. Also wir wollen wirklich dieses Thema pushen und zeigen, dass alle mitmachen können, weil an der Energiewende bisher können ja höchstens Häuslebauer teilnehmen, es können irgendwie Politik oder Unternehmen daran teilnehmen, aber die meisten in Deutschland leben zur Miete in einer Wohnung. Da unterscheiden wir uns total von anderen Ländern in Europa. Deswegen ist das für uns total der Massenmarkt, weil 60 Millionen Menschen in Deutschland haben eben Zugang zu Balkon und Terrasse und die kann zum Beispiel ein Enpal und ein 1,5 und Co. gar nicht bedienen, weil die eben große Anlagen haben und das ist eben die Nische, in die wir reingehen, weil wir sagen so, hey, wir gehen auf Masse und Kleinvieh macht auch Mist und außerdem, das Ding hat dieselbe Farbe wie die Trikots unserer Fußballnationalmannschaft. Hallo? Besseres Timing könnte es ja gar nicht geben. Das Stark. Ist unfassbar.
Das heißt, ihr braucht ja noch ein Testimonial vielleicht sogar von denen. Ne? Aber du, Waldemar, ich finde, das klingt fantastisch, muss ich sagen. Ich drücke die Daumen für den Moment. Also man kann euch unterstützen, das Ganze läuft noch. Kann man sonst noch was für euch tun?
Ja, also wir haben, kauft euch ein Balkonkraftwerk. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr in unseren Solifund spenden. Da werden wir zusammen mit der Berliner Tafel Balkonkraftwerke verteilen an Menschen, die sich keins leisten können. Es gibt eine unfassbare Cool Cap, Kohlstadt Cool Cap in rosa zu kaufen für 39,95. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und Flyer verteilen. Ihr könnt für 5 Euro 100 Flyer bestellen und einen Kohlstadt Kohle Tattoo-Bogen. Und dann verteilt ihr das einfach bei euren Nachbarn, die alle Balkon haben und schon wird die Kampagne ein Riesenerfolg.
Sehr cool. Und falls irgendjemand von der Nationalmannschaft zuhört, man weiß, wie man dich findet.
Na klar, kommt vorbei.
Cool. Waldemar, hat großen Spaß gemacht. Ich drücke wirklich die Daumen und ja, vielleicht sprechen wir uns in 4 Wochen wieder und machen nochmal ein Recap, ne?
Super, danke dir, Jan.
Bis dann. Ciao.
Tschüssi.
Hi, hier ist Kira vom Content-Team. Hast du spannende und aktuelle Neuigkeiten, die du mit uns und der Startup-Szene teilen möchtest? Dann reiche deine Pressemeldung ganz einfach bei uns ein. Wir überprüfen nicht nur jede eingereichte Meldung darauf, ob sie für unseren Content relevant ist, sondern laden sie auch auf unsere Plattform hoch, sodass sie für die ganze Startup-Welt zugänglich wird. Unter www.startupinsider.de/Pressemeldungen kannst du deine Pressemeldung hochladen und sogar mit deinem Startup-Profil verknüpfen. Dort findest du auch noch weitere Informationen dazu. Wir freuen uns auf deine Beiträge.
D
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.